Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Über den Vatertag haben wir einen kleinen Ausflug nach Kiel gemacht. Da unser Lieblingshotel bereits ausgebucht war, wollten wir mal ein neues Hotel testen. Es lag sehr zentral, in der Nähe vom Bahnhof, mitten in der Stadt, super Busanbindung und in der Nähe von all unseren Lieblingslokalen. Und ja, ich gebe es zu, wir hatten keine Bewertungen gelesen. Wieso auch? Es war doch neu gebaut, vielleicht so 3 Jahre alt. Auch unsere Sonderwünsche waren kein Problem. Allergikerbettwäsche und Zustellbett waren vorhanden. Zum ersten Mal stutzig wurde ich, als wir das Hotel trotz hinterlegter Kreditkarte gleich beim Einchecken final bezahlen sollten. Damit hatte ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht. So sollte es auch hier sein. Die erste große Enttäuschung war für mich, dass man das Fenster gar nicht öffnen konnte. Noch nicht einmal kippen war möglich. Leider, denn Kiel hat eine wunderbar frische Luft. Stattdessen musste ich mich für die Dauer unseres Aufenthalts mit trockener, staubiger Klimaanlagenluft abfinden. Das Zustellbett entpuppte sich als ausgeklapptes Sofa, das dazu führte, dass wir unsere Koffer und Taschen wegen Platzmangels kaum unterbringen konnten. Den Zimmersafe fanden wir verschlossen vor. Ein kurzer Anruf an der Rezeption und das Team der Tresorknacker rückte an und öffnete den Safe. Der Safe war leer. Komisch. Wer macht sowas? Kann ja mal passieren. Wir verbrachten einen schönen Abend in der Stadt und als wir ins Bett gehen wollten, bemerkte mein Mann, dass wir in dem Bett, das für 2 Personen ausgerichtet war, nur eine Bettdecke hatten. Es war ein Queen-Size- oder King-Size-Bett, also eine durchgehende Matratze. Jeder von uns hatte auch 2 Kopfkissen. Wir hatten jedoch gemeinsam nur eine, zugegebenermaßen etwas breitere Bettdecke. Das ging gar nicht. Mein Mann rief wieder bei der Rezeption an, aber jetzt ging niemand mehr ans Telefon. Er ließ es minutenlang klingeln. Frustriert machte er sich schließlich auf den Weg nach unten. Unten angekommen, wartete er eine ganze Weile vor der nicht besetzten Rezeption. Irgendwann schlappte dann ein Hotelangestellter von draußen rein. Anscheinend hatte er draußen eine geraucht. Das hat die Laune meines Mannes nicht gerade verbessert. Er bat um eine weitere Bettdecke. Der Rezeptionist sagte, die 5 Extradecken habe er bereits rausgegeben, jetzt habe er keine mehr. Und überhaupt wären die anderen dafür zuständig. Unverrichteter Dinge kam mein Mann dann wieder im Zimmer an. Na super. Irgendwie überstanden wir die Nacht und freuten uns auf das Frühstück. Im Lift hatten wir schon ein Schild gesehen, dass man zwischen 6 und 7 Uhr ohne Probleme frühstücken könne. Zwischen 7 und 8.30 Uhr wären Wartezeiten beim Frühstück möglich und ab 8.30 Uhr bis zum Ende der Frühstückszeit wären Wartezeiten wahrscheinlich. Die angegebenen Uhrzeiten passten übrigens nicht mit den Piktogrammen überein. Naja, ich gebe es zu, einmal Revision, immer Revision. Da wir früh dran waren, ergatterten wir einen schönen Platz am Fenster. Wir waren zu dritt und hatten einen freien 5er-Tisch. Das Frühstücksbuffet war leider sehr spartanisch. Die Tabletts musste man wie in einer Kantine dann wieder selbst abräumen. Ich bin ja öfter mal in Hotels, aber das hier angebotene Frühstück hatte echt kaum was zu bieten. Das Positivste waren noch die an die Wand gemalten Gute-Laune-Sprüche. Wenn schon das Essen nichts hergibt, dann sollte man wahrscheinlich wenigstens die positiven Sprüche lesen. Meine Freundin sagt zu so etwas immer, da hat wohl der Controller das Frühstücksbuffet zusammengestellt. Das negative Highlight war hier am ersten Tag definitiv das sehr dunkelbraune Rührei. Da hatte der Koch wohl noch schnell versucht, die schwarzen Stellen innen drin zu kaschieren und es zusammengeklappt. Leider schmeckte es auch leicht angekokelt, sodass ich diese verbrannten Stellen dann doch alle noch rausgepopelt habe. Sogar mein Sohn, der sonst Eierspeisen über alles liebt, wollte keinen Nachschlag haben. Da der Wasserboiler nicht lief, musste ich das Wasser für meinen Tee an der Kaffeemaschine holen. Der Frühstücksraum füllte sich sehr schnell und schon bald hatten einige Familien Probleme, einen gemeinsamen Tisch zu finden. Die Schlangen an den beiden Kaffeemaschinen wurden immer länger. Das Hotel hatte zwei Personen, die dafür zuständig waren, für Nachschub zu sorgen und das Geschirr von der Sammelstelle, an der man sein Tablett zurückbringen sollte, wieder in die Küche zu bringen. Zum Tische abwischen blieb den Angestellten an den ersten beiden Tagen keine Zeit. Immerhin schaltete eine der Angestellten auf meine Nachfrage hin dann den Wasserboiler ein. Ich musste mich also nicht in die Schlange vor einer der Kaffeemaschinen stellen. Dennoch war mein Frühstückserlebnis kulinarisch deutlich eingeschränkt. Ab 7 Uhr tigerten dann Gäste durch den Frühstücksraum auf der permanenten Suche nach freien Plätzen. Ständig liefen nach Plätzen suchende Menschen auf und ab und fragten, ob an einem der Tische noch ein oder vielleicht sogar zwei Plätze frei wären. Aufgrund des Platzmangels hatte ich immer wieder andere Tischnachbarn und kam mit vielen Leidensgenossen ins Gespräch. Ich erfuhr, dass anscheinend alle Zimmer mit diesen etwas breiteren Betten und nur einer Bettdecke ausgestattet waren, dass Frühstücksgeschirr regelmäßig ausgehe, gestern eine Frau im Lift stecken geblieben sei, ein Zimmer doppelt vergeben wurde, die Zimmerreinigung nur alle 2 Tage passiere, das Zimmer dabei jedoch nicht gereinigt werden würde, sondern man bekäme nur neue Handtücher und Klopapier. Außerdem seien die Zimmer sehr staubig. Der Geburtstag eines Gastes wurde vollkommen ignoriert und es kam zu Wartezeiten am Lift. Ein Pärchen sagte, es habe am Folgetag ein Gespräch mit dem Hotelmanager vereinbart. Gegen Ende der Frühstückszeit waren die beiden Wagen, in die man sein Tablett zurückstellen sollte, brechend voll. Daher stapelten dann die braven Gäste die zurückgebrachten Tabletts auf den nahegelegenen Tischen. Es türmten sich Geschirrberge. Da für mich ein gemütliches Frühstück einfach zum Urlaub dazugehört, war mir schnell klar, dass dies das erste und das letzte Mal war, dass ich in diesem Hotel übernachten würde. Mein Mann und ich hatten diesbezüglich auch keine 2 Meinungen. Ein Gast wusste zu berichten, dass diese Frühstückskatastrophe in den Bewertungen sogar ersichtlich wäre. Dort stehe, das Frühstücksangebot und der Frühstücksraum hätten den Charme und das Angebot einer Jugendherberge. Da ich kaum in Jugendherbergen übernachte, kann ich das nicht beurteilen. Abwegig erscheint es mir aber nicht. Ein Gast machte mich darauf aufmerksam, dass es auch keinerlei Kontrollen am Eingang gab. Jeder hätte von der Straße aus reinlaufen und sich zum Frühstücken setzen können. Aber anscheinend wollte das niemand. Dieses Frühstück wollte anscheinend nicht einmal jemand geschenkt haben. Und übrigens, der Kaffee war auch zu dünn. Mein Mann ist dazu übergegangen und hat nur noch Espresso gedrückt. Dann hat es angeblich nach normalem Kaffee geschmeckt. Das Hotel hatte entweder keinen Bedarf an einer Eingangskontrolle oder hat das Angebot so kalkuliert, dass die Eingangskontrolle höhere Kosten verursachen würde als heimliche Fremdesser. Ja, dann kommen wir doch mal zu meinem Erleben. Am ersten Tag unseres Aufenthalts war ich einfach nur sauer und enttäuscht. Am zweiten Tag gab ich mich dem Schicksal hin und machte das Beste draus. Am dritten Tag unseres Aufenthalts tat mir das dort arbeitende Personal schon richtig leid. Was konnte denn das Personal dafür, dass der Frühstücksraum zu klein konzipiert war? Was konnte das Personal dafür, dass das Frühstücksangebot so wenig vielfältig war? Na gut, also der Koch ist eine andere Geschichte. Wenn er hätte kochen können, das wäre schon gut gewesen. In Kiel waren in diesem Hotel sehr viele Kreuzfahrer. Also Gäste, die am Vortag einer Kreuzfahrt anreisen und dann für eine Woche aufs Schiff gehen. Die kommen vielleicht nur ein einziges Mal in dieses Hotel und dann lange nicht mehr wieder. Vielleicht ist dem Hotel die negative Bewertung auch egal. Das Hotel gehört übrigens zu einer großen Hotelkette. Ich habe einmal in einer Metropole in einem Hotel dieser Kette übernachtet. Das Frühstück und insbesondere das Rührei waren dort deutlich besser. Hatte man einfach so ein Hochhaus in Kiel hochgezogen, das baugleich in anderen Städten steht? Dort macht es vielleicht Sinn, dass man ein Fenster nicht öffnen kann. Aber in Kiel? Wieso? Ist man an anderen Standorten eher auf Businessgäste eingestellt als auf Urlauber? Also Gäste, die nur kurz frühstücken und dann gleich wieder zu ihren Terminen verschwinden? Vielleicht brauchen die auch nur eine Bettdecke. Wer weiß? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Kiel so viele Geschäftsreisende gibt. Wie gesagt, im Frühstücksraum traf ich nur auf Urlauber und eine Kontrabassspielerin, die wegen eines Konzerts beruflich in Kiel war und von ihrer Mutter begleitet wurde. Konnte es sein, dass diese Hotelkette ein einheitliches Konzept für alle seine Standorte ausgerollt hatte? Konnte es sein, dass genau dieses Konzept woanders wunderbar funktionieren würde, nicht aber in Kiel? Wäre es in so einem Fall zu aufwendig zu differenzieren? Wäre es nicht möglich, mehr Bettdecken als in einem Business-Hotel zu haben? Immerhin wurden die Zimmer ja auch nicht als Einzel-, sondern als Doppelzimmer verkauft. Für mich war dieses Hotel zu schlank aufgestellt. Vor allem hatte das Personal überhaupt keinen Gestaltungsspielraum. Ich kam mir vor wie in einer Fabrik. Achtung, Kunde droht mit Anwesenheit. Ich fühlte mich nicht als Gast in einem gastfreundlichen Hotel, sondern als notwendiges Übel, das abgearbeitet wurde oder werden musste. Ohne Spirit und ohne Seele. Wie sind denn meine sonstigen Erlebnisse mit Hotelketten? Also ein Motel One ist ja auch sehr standardisiert. Allerdings hat ein Motel One Bio-Lebensmittel beim Frühstück und das schmecke ich dem Ei an. Da nehme ich es auch in Kauf, wenn das Angebot eingeschränkt und dafür Bio ist. Das weiß ich dann auch vorher. Naja, okay, diese Lounge-Sessel beim Frühstücken feiere ich nicht, aber ich habe dort bisher auch noch jedes Mal einen Platz an einem Tisch bekommen. Und das Motel One empfinde ich auch als viel einladender als dieses andere, steril gehaltene Kettenhotel. Was bedeutet das nun für die interne Revision? Haben Sie sich in Ihren Prüfungen jemals gefragt, wann Standardisierung Sinn macht und wann nicht? Ist das, was da über einen Kamm geschoren wird, wirklich einheitlich und vergleichbar? Also die Geschäftsreisenden und die Urlauber? Wann macht ein solches Effizienzstreben Sinn und wann nicht? Dieses Hotel war zweifelsohne sehr effizient aufgestellt. Allein die knappen Personalschlüssel lassen darüber keinen Zweifel. Auch das Frühstücksangebot war auf Kostenersparnis und auf Effizienz angelegt. Es gab keine kleinen Verpackungen, sondern nur Zapfanlagen, sogar für die Nuss-Nougat-Creme. Von daher war dieses Hotel wahrscheinlich trotz der Vielzahl an schlechten Bewertungen wohl recht profitabel. Es war ja trotzdem voll bzw. sehr gut gebucht, sonst hätte es beim Frühstück ja nicht so einen Andrang gegeben. Der Hospitality-Gedanke stand also definitiv nicht im Vordergrund. Wie ist das dann zu bewerten? Das hängt vom Maßstab ab bzw. von der Unternehmensstrategie für dieses Segment. Möchte das Unternehmen hauptsächlich einfache Prozesse und möglichst viel aus jedem Gast rausholen, dann würde das Hotel in den internen Ranglisten bestimmt super abschneiden. Man braucht zum Beispiel deutlich weniger Mietwäsche, weil man auf 50% der Bettdecken verzichtet. Würde das Hotel allerdings den Hospitality-Gedanken in den Vordergrund stellen, dann käme es auf das subjektive Erleben der Gäste an. In diesem Fall würde das Hotel mit Pauken und Trompeten durchfallen. Kein Gast war zufrieden, den ich getroffen hatte, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Einigen meiner Frühstücksbekannten war der Preis im Vergleich zur Leistung auch deutlich zu hoch. Die Frage, die man sich diesbezüglich auch immer stellen sollte, ist, welche zeitlichen Horizonte das Management im Blick hat. Möchte man langfristig gut aufgestellt sein? Oder genügt es, kurzfristige Ziele auf Kosten längerfristiger Ziele zu erreichen? Ich für meinen Teil werde diese Hotelkette so gut es geht meiden. Falls andere Gäste ähnlich denken, kann sich das negativ auswirken. Eine kurzfristige Gewinnmaximierung kann also zu Lasten langfristiger Gewinne gehen. Ich sprach ja zu Beginn von unserem Lieblingshotel. Dort habe ich das Gefühl, willkommen zu sein. Dorthin werde ich immer wieder zurückkehren. Auch wenn ich mal andere Hotels ausprobieren muss, wenn mein Lieblingshotel ausgebucht ist. Das stärkt meine Meinung, dass der Preis nicht alles ist. Gerade wenn es um Hospitality oder Gastfreundschaft geht. Beim Prüfen sollten wir uns also überlegen, welche Maßstäbe wir ansetzen. Es kann sein, dass das Management Maßstäbe und Metriken vorgibt. Auch wenn diese vorgegeben sind vom Management, sollten wir diese auf Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen. Es kann ja sein, dass wir bei unseren Prüfungen solche Risiken und Nebenwirkungen identifizieren. Bei diesem Desaster-Hotel wären es beispielsweise die schlechten Kundenkritiken und die zahlreichen Beschwerden auf den Bewertungsportalen. Volle Punktzahl bei Effizienz, allerdings werden die Kosten der schlechten Bewertungen bisher nicht kalkuliert. Diese reduzieren gegebenenfalls zukünftige Buchungen. Auch wenn eine kurzfristige Gewinnmaximierung angestrebt werden sollte, können und müssen wir darauf hinweisen in unseren Berichten, dass dies mittel- und langfristig negative Auswirkungen haben kann. In unserer vernetzten Welt bleiben schlechte Bewertungen nicht ungestraft. Da tapp nur ich in die Falle, wenn ich mir aus Faulheit die Bewertungen nicht ansehe. Dem Desasterhotel ist es wahrscheinlich egal, wenn weitere desaströse Bewertungen hinzukommen. Das kann aber, wie gesagt, daran liegen, dass das Management ganz andere Ziele verfolgt. Wer keine Hospitality bieten will, braucht sich auch nicht zu wundern, wenn dieses Kriterium abgestraft wird. Aber vielleicht verfolgt das Hotel ja auch die Strategie, negative Bewertungen wegen Verleumdung löschen zu lassen. Selbst Google informiert inzwischen in Deutschland über die Anzahl entfernter Bewertungen. Und das kann ein negativer Indikator für eine Abzocke sein, wenn da ein hoher Wert steht. Im Sinne der Standardisierung hätte dieses Hotel die volle Punktzahl erhalten. Allerdings lassen sich die Gäste nicht immer standardisieren. Nahrungsmittelallergiker hätten bei diesem Frühstück keine Chance gehabt. Über Inhaltsstoffe oder Allergene gab es meines Wissens keine Auskunft. Sie merken schon, dass mich diese Reise sehr bewegt hat und ich frage mich seither die ganze Zeit, kann im Hospitality-Gewerbe eine Strategie, die keinerlei Wert auf Hospitality legt, überhaupt aufgehen? Keine Frage, es wird immer auch Low-Budget-Angebote geben, aber so günstig war das nicht. Dann könnte man ja auch gleich Monteursherbergen nutzen, die sehr schlicht gehalten sind. Es wird immer auch Luxusangebote geben. Leute, die ohnehin nicht frühstücken, werden auf das Frühstück keinen Wert legen. Frühstücker hingegen, wie ich, wollen ein schönes Frühstück genießen. Insbesondere im Urlaub. Und Leute, die alleine unterwegs sind, die brauchen auch keine zwei Bettdecken. Ich hoffe, dass sich in unserer Welt für jede Nachfrage ein passendes Angebot entwickelt. So, dass jede und jeder genau das Angebot findet, das er oder sie haben will. Wenn ich mir den Trend anschaue, dann glaube ich, dass die Transparenz größer werden wird. Durch die Bewertungen und Google-Rezensionen kann sich jeder vorab informieren und für sich selbst entscheiden, ob er sich darauf einlässt oder nicht. Unternehmen werden nicht mehr lange damit durchkommen, so zu tun, als böten sie etwas an, was sie dann nicht halten. Solche leeren Versprechungen werden in Zukunft noch stärker als in der Vergangenheit abgestraft werden. Wenn ich auf meine Kinder schaue, dann haben diese diesbezüglich keinerlei Toleranz und fordern Transparenz. Sie scheuen sich auch nicht, entsprechende Bewertungen im Internet zu hinterlassen. Darauf sollten wir uns alle einstellen. Die Frage ist, ob Ihr Unternehmen mit dieser Transparenz umgehen kann. So, und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank. Abonnieren Sie auch gerne meinen sehr selten erscheinenden Newsletter auf puhani.com. Wenn Sie mir was mitteilen wollen, schreiben Sie mir gerne per Mail an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage. Dort können Sie auf Ihre Absendemailadresse verzichten. Das Ganze kommt trotzdem bei mir an und bleibt dann zu 100% anonym. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann machen Sie gerne Werbung dafür, denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.